Da habe ich sehr häufig Sport gemacht und hatte eine Übungsleiterin, die, glaube ich, sehr stark mein Growth Mindset geprägt hat. Weil es war dann häufig so, dass wenn man mal erschöpft war, dann hat man irgendwann auch mal gesagt, ich kann das nicht. Und sie hat dann immer als Antwort darauf gesagt, das heißt nicht, ich kann das nicht, das heißt, ich will das lernen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Reframing von solchen Sätzen, die einen limitieren. Man könnte auch genauso gut sagen, ich kann das noch nicht.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: ein Growth Mindset entwickeln mit Startup-Beraterin Diane Brüggemann. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen im Podcast Besser Gründen von fürgründer.de. Welches Mindset hilft uns, als Gründer und Gründerin wirklich erfolgreich zu sein? Wie schaffen wir es, festgefahrene Glaubenssätze abzulegen? Und wie entwickeln wir stattdessen Verhaltensweisen, die uns unser volles Potenzial entfalten lassen? Mit Diane Brüggemann spreche ich darüber, wie wir Schritt für Schritt die richtige Denkweise aufbauen, um Hindernisse in Wachstumschancen zu verwandeln. Diane ist seit 2011 als Beraterin für Startups und Entrepreneurship national und international tätig. Besonders aktiv ist sie im Rahmen des Exist-Programms, dort auch zum Beispiel bei Exist Women. Zudem hat sie auch selbst ein Startup gegründet und zusammen mit ihren zwei Co-Foundern will sie bei Match2Be das Parship für Geschäftsbeziehungen im Agenturumfeld aufbauen. Hallo Diane, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo René, schön, dass ich dabei sein darf.
Zum Einstieg direkt mal die Frage, weil es ja heute um das Thema Mindset geht. Aus deiner Erfahrung und auch in der Beratung von Gründerinnen und Gründern, was sind da häufig Dinge, bei denen sich Gründerinnen und Gründern selbst im Weg stehen, sich auch vielleicht Hürden aufbauen, die eben Mindset-basiert sind? Was sind da so typische Situationen?
Ich glaube, eine der relativ häufig vorkommenden Situationen hängt mit dem Thema Perfektionismus zusammen. Also Gründer, die danach streben, die perfekte Lösung zu finden, sind meistens zum Scheitern verurteilt in ihrem Tun, weil dieses Streben nach Perfektionismus führt einfach dazu, dass man häufig gar nicht ins Tun und ins Machen kommt. Und das ist natürlich gerade in so einem dynamischen Umfeld, wie das im Gründungskontext ist, eine Sache, die nicht gut funktioniert. Und auch ist es natürlich so, dass im Team häufig aufgrund solcher Einstellungen zumeist, und häufig sehe ich das in der Beratung, reicht es auch aus, wenn eine Person so eine Einstellung hat, es zu vielen Konflikten kommen kann. Und das Anstreben der perfekten Lösung ist einfach eine Utopie im Gründungskontext. Und es empfiehlt sich sehr, eher da auf Lernen zu setzen und auf Ausprobieren, auf Experimentieren und Iterieren. Das ist so ein Punkt, der eigentlich immer wieder vorkommt in den Beratungssettings. Die Teams sind einfach gehemmt. Sie wollen scheitern und Misserfolge vermeiden, ganz, ganz häufig. Und nehmen sich damit aber eigentlich auch die Perspektive und die Option, aus ihrem Scheitern im Kleinen, nicht unbedingt im Großen, einfach zu lernen und auf weitere Lösungen zu kommen, kreativ zu sein, neue Wege zu gehen und einfach neue Dinge auszuprobieren.
Im Vorgespräch hast du ja gesagt, jeder kann an seinem Mindset arbeiten. Und gerade wenn du eben solche Situationen jetzt, wie du sie beschrieben hast, erlebst und auch siehst, wie dann Gründerteams eben nicht ihr ganzes Potenzial abrufen, ist das natürlich umso schöner, ja, dass jetzt jeder dann an seinem Mindset arbeiten kann. Ich glaube, es wird dann umso einfacher, wenn es noch ein bisschen Motivation gibt. Also ne, was kann mich wirklich motivieren, daran zu arbeiten? Von daher vielleicht als Frage, warum ist denn dann das sogenannte Growth Mindset für Gründerinnen und Gründer so wichtig und was sind die konkreten Vorteile, die ich davon habe?
Also wenn man sich den Gründungskontext anschaut und das Umfeld, in dem Startups agieren, dann ist es zumeist so, dass da ein hohes Maß an Ungewissheit und auch an Risiken mit einhergehen. Und in einer solch hochdynamischen Situation kann man einfach nicht alles wissen und auch nicht alles können. Ja, es gibt immer wieder Unvorhergesehenes, was einen ereilt. Es gibt Vorstellungen und Annahmen, die man trifft, die dann doch in der Realität so einfach gar nicht funktionieren. Und die Folge, und das habe ich eben in der Einführung ja auch schon gesagt, bei deiner ersten Frage ist einfach, dass das hemmt. Ja, man strebt nach Perfektionismus, man will die ideale Lösung haben und das ist schlichtweg unmöglich, weil immer wieder Unvorhergesehenes eigentlich passiert. Und in diesem einen bestimmten Kontext auch mit so viel Dynamik ist es einfach total hilfreich, wenn man als Gründer eher ein Growth-Mindset für sich in Anspruch nimmt, als ein sogenanntes Fixed-Mindset, was sozusagen die Gegenseite dazu bildet. Und dieses Growth-Mindset hilft einfach, wirklich Dinge anzugehen, ja, nicht in Passivität zu verfallen, Hindernisse zu überwinden. Es hilft aber auch, im Team besser miteinander zu arbeiten. Ja, es können Aufgaben besser delegiert werden an Teamkollegen, es stärkt den Zusammenhalt, es stärkt das Kreativitätspotenzial. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile, die so ein Growth-Mindset mit sich bringt. Wenn wir jetzt so diesen Begriff des Growth-Mindsets nehmen, ja, dann ist es vielleicht auch ganz gut, so ein bisschen erstmal zu verstehen, was bedeutet das eigentlich so richtig und worauf geht das zurück? Und es gibt mit Carol Dweck eine amerikanische Psychologin, die hat sehr, sehr viel zum Thema Mindset geforscht und sie hat festgestellt in ihren Studien, dass menschliche Denkstrukturen eigentlich in zwei große Kategorien eingeteilt werden können. Das ist zum einen das Growth-Mindset und zum anderen das Fixed-Mindset. Und wenn man sich Menschen anschaut, die jetzt ein Growth-Mindset haben, ja, dann sieht man sehr deutlich, dass diese Menschen daran glauben, dass man mit viel Fleiß, mit Ausdauer, mit immer wieder Ausprobieren und Lernen seine Talente, seine Fähigkeiten, seine Intelligenz verbessern kann und verändern kann. Menschen mit einem Fixed-Mindset hingegen, die haben ein eher festgelegtes Mindset. Also sie treffen die Annahme, bewusst oder unbewusst, ja, dass Talente und Fähigkeiten sozusagen in die Wiege gelegt worden sind und damit auch kaum veränderbar.
Bevor wir gleich auf nochmal diese Unterschiede und auch die unterschiedlichen Herangehensweisen dann eingehen, bleibt nochmal dann aber einen Schritt vorher. Woher kommt denn so ein Mindset? Also ist das jetzt Zufall, dass ich eher ein Growth-Mindset habe vielleicht oder Fixed? Wann wird das verteilt? Wie entwickelt sich das? Also na, ich bin ja im Prinzip jetzt schon als Gründer jenseits der 20 oder 30 und dann lege ich los und dann ist aber so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast und ich verhalte mich entsprechend. Wo kommt das her?
Vielleicht ist es erstmal ganz gut, nochmal zu verstehen, was so ein Mindset eigentlich ist. Und man kann das als vielleicht so eine mentale Struktur verstehen. Also es ist sozusagen ein Konglomerat aus all unseren Überzeugungen, Glaubenssätzen und Denkweisen, die wir uns so im Laufe des Lebens angeeignet haben. Das beginnt relativ früh schon, nämlich im Elternhaus. Also Sozialisation und Erziehung spielen da eine große Rolle auch. Ja, das, was wir von unseren Eltern hören, aber auch was wir sehen, ist ein wesentlicher Faktor. Darüber hinaus, wenn man mal eher auf die Metaebene rauszoomt, dann spielt natürlich auch das kulturelle Umfeld eine Rolle, also Normen und Werte in dem Gesellschaftskreis, in dem ich groß werde, prägen zum einen das Mindset. Und wenn wir heranwachsen, verändert sich das Ganze so ein wenig. Da spielen dann nämlich auch Gleichaltrige, also unsere Peers, unsere Freunde eine große Rolle, die dann auch wiederum unsere Denkweisen verändern, beeinflussen und wir sozusagen immer wieder weiter unser Mindset anpassen und dazulernen. Neben den Peers ist es dann auch so, dass wir sehen, dass signifikante Bezugspersonen eine große Rolle spielen. Also das können Lehrer sein, das können zum Beispiel Trainer im Sport sein, wenn ich sportbegeistert bin. Das können aber auch Professoren im Studium sein. Also Menschen, wo wir vielleicht ein enges Verhältnis zu haben, zu denen wir vielleicht auch in einem gewissen Maße heraufschauen, die haben auch einen ganz besonderen Einfluss auf uns. Und das Schöne ist sozusagen, wenn man sich das so anschaut im Laufe des Lebens, und deswegen habe ich auch gesagt, jeder kann sein Mindset verändern. Es entwickelt sich also immer weiter. Und je nachdem, mit was für Menschen ich mich umgebe, mit welchen Menschen ich interagiere, ja, kann ich auch entsprechend dazulernen und meine eingefahrenen Denkstrukturen und Glaubenssätze hinterfragen, weil die sind uns nicht immer bewusst. Ja, also wir haben so ein Schema, was uns hilft, uns in bestimmten Situationen entsprechend zu verhalten. Und das Verhalten, was wir in den Situationen an den Tag legen, wird ganz stark von unserem Werteverständnis geprägt und auch ganz stark von diesen Glaubenssätzen, von diesen Stimmen, ja, von dem, was wir gehört haben, was wir sozusagen auch teilweise dann als Fakten übernehmen und nicht hinterfragen, geprägt. Und das Hinterfragen solcher Dinge ist glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit.
Dann würde ich jetzt aber so zusammenfassen, zum Zeitpunkt, wenn ich mich dann entscheide, ein Unternehmen zu gründen, habe ich ja häufig diese Dinge ja mehr oder weniger aktiv beeinflusst. Also gerade das Elternhaus, das ist ja etwas, was ich nicht in der Hand habe. Ne? Also ich bin jetzt im Prinzip, habe ich das alles über mein Leben bisher so mitbekommen, kann jetzt schon eher durch die Einflüsse, die du aufgezeigt hast, eher in Richtung Growth Mindset unterwegs sein. Also oder mein Mindset ist diesem ähnlicher. Oder ich habe eben eher ein Fixed Mindset oder irgendwas dazwischen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Bevor wir dann jetzt eben auf den Punkt kommen, den du schon angesprochen hast, nämlich wie kann ich jetzt erstmal realisieren, okay, das ist nun mal jetzt einfach so und mir auch dessen bewusst werden, was da so in mir quasi schon angelegt ist, was ich mitbekommen habe und wie kann ich es dann verändern? Vielleicht trotzdem nochmal, damit man sich auch so ein bisschen selber einordnen kann, um ja zu sagen, ich bin jetzt eher auf der Seite oder auf der Seite. Vielleicht kannst du so ein bisschen Fixed Mindset und Growth Mindset noch anhand von ganz konkreten Denkmustern oder Verhaltensweisen oder Annahmen kurz gegenüberstellen, damit jetzt jeder mal selbst so ein bisschen testen kann, wo er quasi steht.
Wo er gerade steht, genau. Also das Growth Mindset zeichnet sich in erster Linie durch Lernbereitschaft und Neugierde aus. Also die Fähigkeit, immer wieder dazu lernen zu wollen und auch den Mut zu haben, dazu lernen zu wollen überhaupt. Neue Erfahrungen zu machen, aus der Komfortzone zu gehen, lernen zu wollen, zu interagieren, vielleicht mit Menschen, die völlig anders ticken, als ich das tue. Das sind so Verhaltensweisen, die Menschen mit einem ausgeprägten Growth Mindset an den Tag legen. Dahinter steht natürlich so ein Werteverständnis auch, dass Diversität, unterschiedliche Perspektiven einen Mehrwert haben. Ja, dass das also nichts ist, was vielleicht bedrohlich auf mich wirkt. Also wenn man sich Menschen anschaut mit einem Fixed Mindset und manchmal ist ja auch so ein Genius Mindset nochmal ein weiterer Begriff, der in diesem Zusammenhang genannt werden kann. Also das Verständnis beim Genius Mindset ist nochmal mehr ich als Experte und das ist zum Beispiel auch etwas, was mir häufig im Gründerkontext vorkommt. Also häufig sieht man gerade am Anfang in Teams, dass da natürlich völlig unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, die sich mehr oder minder gut kennen. Und es gibt in der Regel immer eine Person dabei, die eher so ein Fixed- oder Genius-Mindset mit sich bringt. Also ein starkes Verständnis davon hat, dass er der Wissensträger oder die Wissensherrschaft im Team hat. Und das ist extrem schwierig dann für diese Teams, damit häufig umzugehen. Weil solche Menschen agieren so nach dem Grundverständnis, basta, ich bin der Experte, alles hört auf mein Kommando. Und wenn andere Menschen dazu in Opposition gehen, eine andere Meinung vertreten, andere Herangehensweisen präferieren, dann ist das extrem schwierig und diese Teams sind extrem blockiert auf Dauer. Und häufig ist es zum Beispiel auch so der Fall, dass eine Lösung dafür eigentlich nur darin liegt, dass man sich trennt. Also es kommt nicht selten vor, dass nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Teammitglieder schon aneinander aufgerieben haben, einfach die einzige Lösung, die alle noch sehen, eine Trennung ist. Und das Spannende ist dann, wenn man das Team, das bestehende Team weiter beobachtet, dass die häufig sehr, sehr schnell dann auf einmal wirklich Sachen umsetzen können und eine ganz andere Kulturdynamik erkennbar ist und auch ein ganz anderer Zusammenhalt erkennbar ist. Also das ist wirklich eine Herausforderung, gerade am Anfang und spricht auch dafür, dass man sich seine Co-Founder gut aussuchen sollte und vielleicht auch schon bei der Selektion von einem Gründerteam darauf achten sollte, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die zumindest kein allzu stark ausgeprägtes Fixed- oder Genius-Mindset an den Tag legen.
Mhm. Um da vielleicht die aber auch ganz gut zu erkennen, also ein Element, hast du genannt, ist im Prinzip diese starke Fixierung auf sich selbst und sagen, ich bin hier der Wissensträger, ich weiß, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, ich weiß alles besser und die anderen wissen sowieso nicht so richtig, wie sie es machen sollen. Derjenige, der eben auch vielleicht dann nicht den Kontakt oder zu neuen Dingen sucht, sich auch woanders vielleicht Inspiration und Impulse holt. Wie sieht's denn mit diesen Themen, ich glaube, es kam vorhin auch nochmal schon kurz, mit diesen Themen Fehler machen und auch Feedback und auch Lernen. Wie unterscheiden sich da oder wie kann ich jemanden eben erkennen, der zu diesem Fixed Mindset dann hier erzählt, bei diesen Punkten?
Also Fehler machen ist irgendwie etwas, was Menschen mit einem Fixed Mindset sich nur schwer vorstellen können und wo sie auch Angst in erster Linie davor haben. Sie haben Angst davor, von anderen bewertet zu werden. Da spielt dann auch das Thema Feedback mit rein. Ganz häufig stellt man fest, dass Feedback nicht als Chance für Weiterentwicklung und für Wachstum gesehen wird, sondern eher als persönliche Kritik, die einfach hemmt, die das Selbstwertgefühl in Frage stellt. Und damit ist natürlich auch das Lernen erschwert. Weil warum sollte ich lernen, wenn ich sowieso schon der Experte bin? Und Veränderung ist damit wirklich nur sehr, sehr schwer möglich.
Ich überlege gerade, ob man das Ganze auch mit manchen Signalwörtern in Verbindung bringt. Ein Wort, was ich immer leider noch zu häufig nutze, ist so das Aber. Kann das sein, dass das auch so ein Signalwort dann eher für Fixed Mindset Elemente ist? Also wenn man über irgendetwas spricht und dann aber,
Ja, kann in jedem Fall sein. Es gibt ja so diese Regel auch aus dem Brainstorming, dass man nicht aber sein sagen soll in einem kreativen Prozess, sondern eher und. Mhm. Ich glaube, das und steht dann eher für das Wachstumsmindset, das man an den Tag legen sollte. Häufig begegnen mir auch so Formulierungen wie das muss man so machen oder das macht man so. Ja. Also Generalisierungen sind ganz, ganz häufig Ausdruck dann in der Sprache. Auch so Absolutismen wie ich kann das nicht, könnte so eine Geschichte sein. Oder du kannst das nicht, ist es dann ja meistens. Und nicht ich kann das nicht. Das ist eher so die Stimme, die so zu einem selber redet. Ja, und wo man dann eher selber an sich zweifelt. Aber Ausdrücke, die sehr absolutistisch sind, sehr wenig Raum für Grauschattierungen lassen. Alles das können auch Kennzeichen in der Sprache sein, dass jemand da eher im Fixed als im Growth Mindset verhaftet ist. Also ich habe ein Lieblingsbeispiel aus meiner Teenagerzeit. Da habe ich sehr, sehr häufig Sport gemacht und hatte eine Übungsleiterin, die, glaube ich, sehr stark mein Growth Mindset geprägt hat. Weil es war dann häufig so, dass wenn man mal erschöpft war, weil man so viele Übungen wiederholen musste und einfach nicht mehr konnte, dann hat man irgendwann auch mal gesagt, ich kann das nicht. Und sie hat dann immer als Antwort darauf gesagt, das heißt nicht, ich kann das nicht, das heißt, ich will das lernen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Reframing von solchen Sätzen, die einen limitieren. Man könnte auch genauso gut sagen, ich kann das noch nicht. Auch das ist etwas milder und freundlicher und öffnet damit auch den Raum, neue Lernerfahrungen zu machen.
Ich kann mir aber vorstellen, und das merke ich auch bei mir selbst, ne? Das ist, ich glaube, es hat auch was ein Stück weit mit Alter zu tun, vielleicht auch voranschreitendem Alter. Umso schwieriger wird es, glaube ich, sich auf neue Dinge einzulassen, zu neuen, in Anführungsstrichen, Ufern aufzubrechen. Du hast ja dieses Thema Komfortzone, ne? Wenn wir uns überlegen, wie wir als Studenten gewohnt haben, ne, und dann im Vergleich zu heute, wo wir dann auch sagen, ja Mensch, auf diesen Komfort würde ich im Zweifel nicht verzichten. Aber das ist halt notwendig oder gleichzeitig ist es notwendig, das zu tun, um eben auch neue Chancen zu ergreifen. Deshalb jetzt der Schritt dahin, wie schaffe ich es, diese Muster und diese Verhaltensweisen, diese Denkweisen, die ich habe, zu durchbrechen? Wie entdecke ich vielleicht auch diese Glaubenssätze, die mir da im Weg stehen und die eben, du hast ja gesagt, schon von ganz, ganz früh quasi stammen? Wie können wir so erste Schritte gehen, um uns da anders aufzustellen und mehr Richtung Growth Mindset zu gehen?
Also ich glaube erstmal auch gerade für Gründerinnen und Gründer ist es gut zu wissen, dass ein Growth Mindset hilfreich ist in dem, was sie erreichen wollen und das, was sie tun. Dann macht es Sinn auch, sich vielleicht mit diesem Konzept von Growth und Fixed Mindset einfach noch intensiver auseinanderzusetzen. Also dieser Podcast kann ein guter Startpunkt sein, aber wer Lust hat, kann dann einfach nochmal weiterstöbern und schauen, um einfach besser zu verstehen, was verbirgt sich eigentlich dahinter und wie unterscheiden sich diese beiden Kategorien von Mindset. Ich glaube, Wissen ist eine ganz, ganz starke Ressource, gerade für den Anfang. dann sollte es natürlich nicht nur bei der Aneignung von Wissen bleiben, sondern der nächste Schritt meiner Auffassung nach besteht darin, dass man für sich mal reflektiert, wie viel Growth Mindset steckt eigentlich in mir oder auch vielleicht wie viel Fixed Mindset steckt in mir. Das kann man einfach mal ein bisschen gedanklich tun, indem man seine Glaubenssätze aufspürt, indem man seine Werte vielleicht mal irgendwie aufschreibt und auch mal guckt, wo kommen die her. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, das mit dem Aufschreiben, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, wenn wir immer hin und her denken und unsere Gedanken hin und her treiben, dann erstellen wir eigentlich nie mit uns ein Agreement. Und das Aufzuschreiben, zu journalen, kann eine hilfreiche Übung sein.
Mhm. Du hast gerade gesagt, mal unsere Werte aufzuschreiben. Was wäre denn dann, wenn ich die jetzt mal so ein bisschen durchgehe für mich selbst, was würde denn dann auf der einen oder auf der anderen Seite landen? Ein paar Beispiele einfach.
Ja. Genau. Also auf der Seite des Growth Mindsets steht sicherlich so etwas wie Flexibilität, Anpassung, Veränderungsbereitschaft, das Thema Lernen, Neugierde, Kreativität kann auch vielleicht ein großer Wert sein. Auf der Seite des Fixed Mindset können dann so Werte stehen wie Perfektionismus, ich muss der Beste sein vielleicht, also Erfolg, ich will gesehen werden vielleicht auch. All das könnten Werte sein, die entweder in die eine oder andere Kategorie hineinfallen.
Kann man da sagen, dass das so ein bisschen statusgetrieben ist auch? Also weil das waren jetzt schon so Dinge, ne, wie ich will erfolgreich sein, ich möchte gesehen werden, ich habe Angst vor Fehlern. Das heißt, ich habe auch Angst, etwas zu verlieren, dass das so ein bisschen damit reinspielt.
Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also Menschen sind durch unterschiedliche Dinge motiviert in ihrem Tun und auch das Streben nach Macht kann ein Motivator sein. Und das ist sicherlich aber in einem kleinen Team, in einem Gründerteam, wo es darauf kommt, auf Augenhöhe miteinander umzugehen, ja, gemeinsam, kollaborativ. Also das ist ja ein anderes Werteverständnis, wenn ich die anderen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denkweisen in Menschen in meinem Team zu schätzen weiß, dann gehe ich auch sozusagen anders mit diesen Menschen um und ich komme auch letztendlich auf der Sachebene zu anderen Ergebnissen.
Okay, danke für die nochmal Erläuterung von diesen Werten, ne, damit man sich da auch tatsächlich besser einschätzen kann. Dann hast du gesagt, Tipp für alle, das auch mal aufzuschreiben, um das auch mal festzuhalten und nicht nur immer könnte so sein, sondern da auch mal ganz, ganz konkret zu werden. Was kommt dann?
Dann kommt vielleicht noch als Ergänzung zu dem Aufschreiben und der Selbstreflexion, es empfiehlt sich vielleicht da auch, einen Termin mit sich selbst auszumachen. Soll heißen, gerade im Gründungskontext hat man ja nie ausreichend Zeit, um die Geschäftsidee wirklich gut weiterzuentwickeln, nie ausreichend Zeit, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Also es macht Sinn, sich für die Selbstreflexion dazu auch wirklich vielleicht einen Kalendereintrag zu machen, ja, damit es einfach auch eine Verbindlichkeit hat und man vielleicht daraus auch so eine Routine oder Gewohnheit der Selbstreflexion entwickeln kann. Im nächsten Schritt, denke ich, ist es hilfreich auch, sich Ziele zu setzen, ja, für die Veränderung, zu verstehen, wo will ich eigentlich hin? Und da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, dass diese Ziele nicht zu überambitioniert sind, sich kleine, vielleicht Meilensteine zu setzen, kleine Veränderungen anstreben zu wollen und nicht sofort nach dem großen, perfekten zu streben, was ja dann auch wieder eine Einstellung des Growth Mindsets wäre.
Mhm. Hast du da ein paar Beispiele? Was könnten so erste Etappen sein, die ich mir so als Ziele setze?
Vielleicht einfach mal zu schauen, in welchen Situationen es mir besonders leicht fällt, meine Denkweisen zu verändern. Das sind häufig Situationen, in denen wir uns wohlfühlen, also die wenig Stress ausmachen, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, Neues auszuprobieren, sich sicherer anfühlt, ja, und man dadurch auch dann geneigt ist, eine höhere Motivation hat und ein höheres Zutrauen hat, das überhaupt zu beginnen.
Und dann setze ich mir diese Ziele und gehe auch wieder in eine Reflexion, ob ich quasi Schritt für Schritt da näher komme.
Genau, dann heißt es am Ball bleiben Und diese Schritte, die ich eben beschrieben habe, von Aneignung von Wissen über Selbstreflexion, sich kleine Ziele zu setzen, immer wieder zu wiederholen, vielleicht zu iterieren, anzupassen und auch vielleicht zu entscheiden, wo es vielleicht auch nicht funktioniert oder wo es nicht, also wo es einem wirklich schwerfällt, eine Veränderung herzutreiben, wo es einem schwerfällt, eine Veränderung auch wirklich für sich selber zu bewirken. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Menschen bestehen auch aus Grauschattierungen und auch Personen, die ein ausgeprägtes Growth-Mindset haben, sind nicht immer in der Lage, dies an den Tag zu legen. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich in positiven Selbstgesprächen zu üben, möglichst wenig Selbstkritik bei Rückschlägen auch anzubringen und ein großes Maß an Beharrlichkeit an den Tag zu legen.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich halt sage, okay, ich möchte mich da ein Stück weiter dahin entwickeln. Und wir haben ja vorhin dieses Thema Feedback gehabt, was man als, wenn man eher im Fixed Mindset unterwegs ist, eher nicht haben möchte oder das eher nur so als Kritik sieht. Das heißt, da vielleicht aber auch proaktiv zu sagen, Mensch, ich suche mir regelmäßig jemanden und frage aktiv nach Feedback. Hast du etwas für mich? Wie kann ich vielleicht das und das verbessern? Und das ist dann am Anfang vielleicht tatsächlich ungewohnt, schwer. Aber auch das sind ja dann kleine Schritte, die ich bewusst gehen kann und wo ich bewusst Dinge verändern kann.
Ja. Ja, jedes Feedback ist ja auch ein Geschenk. Und das ist, glaube ich, auch eine Sichtweise, die das wieder verändert. Und ich kann immer noch entscheiden, inwieweit ich das annehmen möchte auch, ja. Und jede Form des Feedbacks spiegelt ja auch eine subjektive Meinung desjenigen, der das Feedback gibt, wieder. Und das heißt ja nicht, dass wenn ich von einer Person mal auch ein eher konstruktiv negatives Feedback bekomme, dass alle anderen in meinem Umfeld genauso darüber denken.
Aber auch das ist ein großes Thema, ne? Wie gibt man Feedback? Wie nimmt man Feedback an? Wie geht man dann damit um? Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wenn ich mich halt eher Richtung Growth Mindset entwickeln möchte, weil Feedback eben ein ganz elementarer Bestandteil dabei ist, mich halt weiterzuentwickeln. Und ohne Feedback von außen, ohne Impulse, wird es sehr, sehr schwer. Oder ist es einfach schwieriger? Wie kann ich denn vielleicht dieses Thema, dass sich mehr Growth-Mindset-Träger Herausforderungen so als, hey, super, ich freue mich drauf, dass morgen muss ich nochmal alles neu machen. Oder jetzt haben wir hier eine Gesetzesänderung oder was auch immer, neuer Wettbewerber. Wie kriege ich da denn diesen Shift hin, dass ich davor nicht Angst, Sorge und auch so Erstarrungsverhalten habe oder das dann komplett ignoriere und sage, ach, wir machen hier einfach unser Ding jetzt weiter oder eben in so eine Untergangsstimmung verfalle. Hast du da Tipps, wie ich das positiv aufnehmen kann und auch verarbeiten, um dann zu agieren?
Vielleicht kann es in so einer Situation helfen, mal rauszuzoomen und mal zu fragen, was passiert eigentlich langfristig, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht veränderungsbereit bin, wenn ich nicht anpasse, dann wird man nämlich möglicherweise feststellen, dass das Unternehmen dann gar keine Chance hat, im Wettbewerb zu bestehen, ja, oder dass ich meine Innovationsfähigkeit dadurch verliere. Also es zu verbinden vielleicht mit einer langfristigen Perspektive könnte eine Möglichkeit sein, Motivation daraus zu schöpfen und auch Szenarien zu bilden, aber es vielleicht auch mit einer kurzfristigen Perspektive zu verbinden und sich so ein bisschen zu fragen, hey, was habe ich eigentlich zu verlieren, wenn ich Dinge mal ändere und Dinge sozusagen neu, anders herangehe? Weil in der Regel ist es dann so, wenn man merkt, dass das einen positiven Output hat, einen positiven Effekt hat, dann ist man ja auch wieder geneigt dazu, das Verhalten zu wiederholen. Und selbst wenn ich für mich zu dem Entschluss komme, das fühlt sich nicht gut an, dann habe ich eigentlich relativ wenig riskiert und kann immer noch sozusagen wieder zurück zu meinen alten gewohnten Verhaltensmustern gehen, wenn ich das Gefühl habe, das passt einfach besser zu mir. Wohlweislich vielleicht auch, dass das nicht unbedingt zu dem gewünschten Effekt, wie gesagt, in der Langfristperspektive führen kann.
Vielleicht ist auch so eine Stütze dabei, dass man eben gar nicht sagen muss, man hat bis hierhin jetzt alles irgendwie falsch gemacht, sondern sich vielleicht einfach mal fragt, Mensch, mit dem Wissen, was man jetzt hat und mit den neuen Umständen vielleicht und den neuen Einflussfaktoren, wie würde man es dann ab jetzt machen, ne? Oder wie würde man das Projekt jetzt nochmal neu starten. Und dann ist das nicht so ein Gefühl von, Mensch, wir haben eben alles falsch gemacht, sondern Mensch, wir können jetzt nochmal neu starten im Prinzip. Wir können Anpassungen vornehmen und dann fühlt sich das vielleicht auch ein bisschen einfacher an. So, weil es geht ja einfach darum, weiterzumachen, im Spiel zu bleiben mit dem eigenen Unternehmen. Und da gehören dann eben auch Anpassungen dazu, ohne dass das eben einfach ein Urteil über die Vergangenheit ist. So.
Unbedingt, ganz wichtiger Punkt, René. Also hadern mit der Vergangenheit bringt keinen produktiven Fortschritt für die Zukunft. Und es gibt sicherlich ja auch gute Gründe, warum man die Denkmuster, die man hatte in der Vergangenheit, zu der Zeit an den Tag gelegt hat. Und deswegen ist es völlig fehl am Platze, da mit sich hart ins Gericht zu gehen, sondern die Perspektive sollte auch da wieder ganz Growth Mindset, zukunftsorientiert sein und mit dem Streben, etwas verbessern zu wollen, ohne mit der Vergangenheit zu hadern.
Ja, das führt dann auch schnell zu Schuldzuweisungen. Ne? Und oftmals, das kann einfach ein ganz externer Faktor sein, der jetzt mein Umfeld komplett verändert. Und daran ist nun mal einfach keiner schuld, weil es konnte auch im Zweifel keiner vorhersehen. So. Und es hilft ja auch nichts, sondern wie geht's jetzt weiter? Das ist ja die entscheidende Frage. Wie können wir uns für die Zukunft besser aufstellen? Jetzt haben wir über diese Schritte gesprochen, auch schon so ein bisschen durchgeklungen, Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln, um einfach stärker Richtung Growth Mindset zu gehen. Was hast du da noch für Empfehlungen? Wie können wir so gewisse Routinen? Du hast schon den Termin mit sich selbst genannt. Was kann uns noch helfen, Schritt für Schritt andere Gewohnheiten zu entwickeln?
Ja, Gewohnheiten sind immer so eine Sache, ne? So alte Denkmuster, Gewohnheiten sind einfach schwer abzulegen, weil unser Gehirn daraus Sicherheit erfährt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger menschlicher Aspekt. Und das andere, was ich eben auch schon genannt habe, ist dieses wirklich in kleinen, machbaren Schritten vorzugehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das tut, dass man sich Bestätigung holt, dass man auch vielleicht sich sehr explizit Menschen in seinem Umfeld sucht. Du hast es gerade am Anfang ja auch als Einführung gesagt in diesem Podcast, sich mit Menschen umgibt, die das schon können, ja, die das an den Tag legen, wo man sozusagen eine Motivation rauszieht, vielleicht dem auch in gewissem Maße nachzueifern, ohne sie zu kopieren. Das kann auch helfen, sich immer wieder zu Erinnerungen vielleicht einzutragen. Das geht so ein bisschen in die Richtung des Termins. Und auch, wenn man dann diese Schritte sozusagen geht, diese kleinen Schritte, sie für sich selber anzuerkennen zwischendrin im Prozess. Innezuhalten, achtsam zu sein und für sich selber vielleicht im inneren Dialog zu sagen, Mensch, das hast du toll gemacht. Oder aber auch im äußeren Dialog, wenn man jetzt mal an Teams denkt, auch da sozusagen das erwünschte Verhalten immer wieder auch zu belohnen, zu erweben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch weiterhin motiviert am Ball zu bleiben.
Manchmal kann es aber sein, dass die Dinge so tief in mir schlummern, dass ich da nicht alleine hinkomme. Also was würdest du noch so an Ressourcen, Mentoren, Coaches empfehlen, um vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen auch einen Schub zu bekommen? Also was ist da hilfreich? Worauf sollte man aber vielleicht bei der Auswahl auch achten? Weil einfach in manchen Dingen komme ich vielleicht einfach nicht selber zurande und kann die auch nicht richtig entdecken, ne? Oder sehe vielleicht eine falsche Ursache irgendwo und es ist aber doch ein ganz anderes Thema.
Ja. Also das Thema Mindset-Veränderung ist ja auch wirklich ein Thema, was sehr, sehr tief geht. Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, Erziehung, Elternhaus, Sozialisation, die da eine Rolle spielt. Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass, wenn man da in Sparring gehen möchte mit einem Coach oder Berater, man eine gute Vertrauensverhältnis aufbaut mit dieser Person, dass man sich dort auch wirklich gut öffnen kann, weil über einen Punkt haben wir jetzt noch gar nicht so intensiv gesprochen, das ist nämlich das Gefühl von Angst auch, ja, auch das Gefühl von Angst, wenn man scheitert und auch das Gefühl von Scham zum Beispiel auch, dass man gewisse Dinge nicht so gut kann. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man sich im direkten Kontakt jemanden sucht, dem man wirklich vertraut, der auch Expertise im Bereich hat. Und man da sozusagen in langsamen, kleinen Schritten dran arbeitet und auch sozusagen das Ganze mit berücksichtigt wird, dass es auch okay ist, wenn sagen wir mal, der hundertprozentige Wurf in dem Falle nicht funktioniert. Ansonsten, wer das ganze Thema ein bisschen breiter aufstellen möchte, ich habe eben schon gesagt, die Arbeiten von Carol Dweck finde ich sehr, sehr gut zu dem Thema. Es gibt auch bestimmte Gründer und Gründerinnenpersönlichkeiten, die für ein explizites Growth Mindset stehen. Da fällt mir zum Beispiel Sarah Blakely ein, finde ich. Die kann man sich sehr gut auch auf YouTube mal immer wieder anschauen. Und ich finde, die liefert auch immer sehr, sehr schöne Impulse aus ihrer eigenen Arbeit als Gründerin, wie sie mit dem Thema Growth Mindset umgegangen ist.
Ein Stichwort, also wir haben jetzt angefangen, was man für sich selbst tun kann und wie man sich da entwickelt. Es kam ja aber immer schon wieder durch das Thema Team und im Endeffekt gerade beim Startup-Aufbau oder auch wenn ich ein kleines Unternehmen eben gründe und aufbaue, habe ich natürlich auch recht schnell Mitarbeitende. Und dort dann im Zweifel auch wieder Führungskräfte und so weiter. Und dann wird es ja natürlich komplexer, weil dann kommen noch mehr Personen, die ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Wie kriege ich es da in die Zusammenarbeit, aber auch in die Führungsarbeit, Elemente des Growth-Mindsets zu etablieren in meinem Unternehmen, damit ja nicht nur ich versuche, das irgendwie voranzutreiben und dann alle anderen sind dabei irgendwie fixt unterwegs, dann gibt es ja auch ein Problem. Und du hast das ja auch in den Gründerteams schon erwähnt, wie problematisch das sein kann.
Also wenn man die Perspektive auf Mitarbeitenden, Wachstum legt, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man als Gründerin oder Gründer oder auch Führungskraft in dem Falle als Vorbild agiert. Weil es nützt nur wenig, wenn man ständig Growth Mindset predigt und es selber aber gar nicht lebt. Das merken Mitarbeitende relativ schnell, diesen Widerspruch. Und die fragen sich dann natürlich eigentlich, warum soll ich das jetzt an den Tag legen, wenn die Person, die mich führt, das eigentlich selber nicht macht in ihrem täglichen Tun. Also, practice what you preach ist sozusagen meine erste Prämisse auch im Umgang mit Mitarbeitenden. Dann empfiehlt es sich, auch explizit Teamworkshops vielleicht zu dem Thema zu machen, damit ich sozusagen das Wissen, was ich vielleicht mir angeeignet habe, auch mit meinen Mitarbeitenden teile. Und das Schöne ist, dass so in so einem Teamworkshop bekommt dieses Thema einfach Raum, es bekommt Sichtbarkeit, jeder kann sich dazu äußern. Da brauchst du natürlich auch einen gewissen Vertrauensvorsprung, eine gewisse Vertrauenskultur, die vielleicht auch schon da ist. Aber solche Workshops sind extrem hilfreich, um das Thema proaktiv anzugehen und auch explizit zu adressieren. Im Rahmen von so einem Teamworkshop kann dann zum Beispiel ein Resultat sein, dass man ein Team Agreement erstellt, was sozusagen die Werte eines Growth Mindsets widerspiegelt. Man kann sich da explizit den Themen, die du eben auch schon genannt hast, René, von Feedback-Kultur und auch Wertecharter vielleicht widmen, dass auch darin das Ganze wieder gespiegelt wird. Und diese Tools, diese Instrumente, diese Resultate dienen dann so als Leitlinie, als Leitplanke des Verhaltens innerhalb des Unternehmens, das gewünscht ist und somit auch eine Growth-Kultur in Bewegung kommt und überhaupt etabliert werden kann. Im Alltag habe ich auch bei einigen Startups gesehen, dass die sogenannte Failure Diaries anlegen. Das heißt, es gibt irgendwo einen designierten Ort, ein Dokument, was auch immer, wo Mitarbeitende aus Teams oder aber auch wenn es ein kleines Gründerteam ist, auch vielleicht in dem, einfach mal aufschreiben, was sozusagen schiefgelaufen ist. Das hat zum einen den Vorteil, dass Mitarbeitende zum Beispiel sehen, ich bin nicht alleine vielleicht mit meinen gefühlten Unzulänglichkeiten. Anderen geht es da genauso. Und wenn man das so ein bisschen auf der Metaebene eher betrachtet, dann kann das dazu führen, dass man eine viel gesündere Fehlerkultur etablieren kann. Vielleicht noch ein dritter Punkt, der mir dazu einfällt, der auch total einfach eigentlich umzusetzen ist, man muss sich nur ein bisschen Zeit dafür nehmen, sind Team-Retros, die einfach aus drei Fragen bestehen. Und zwar ist das zum einen, was haben wir in letzter Zeit gut gemacht? Was haben wir in letzter Zeit nicht so gut gemacht? Und was machen wir morgen anders? Ganz einfach, kann man relativ kurz abhandeln. Wichtig ist vielleicht dabei, dass man sowas einfach regelmäßig einfügt, auch da, damit es zu einem Habit wird und dann schlussendlich auch die Growth-Kultur im Startup, im Unternehmen unterstützt.
Ja, ich glaube, es sind so viele kleine Bausteine, die dann zusammen eben das Gewünschte oder das Zielverhalten. Ne? Also es ist auch gar nicht das gewünscht ist, eigentlich ein notwendiges Verhalten für ein Unternehmen, um eben, du hast es ja am Anfang gesagt, in diesen unsicheren Zeiten einfach navigieren zu können, sich verändern zu können und vielleicht dann auch für alle weniger Stress zu erzeugen, weil wenn ich eben anders an diese Dinge rangehe, habe ich vielleicht auch weniger Stress in dem Moment oder das Belastende ist vielleicht einfach raus. Ohne dass wir jetzt vielleicht sagen wollen, darüber hatten wir im Vorgespräch auch schon kurz gesprochen, dass eben jetzt diese Mensch, wir wollen Fehler machen, nicht um des Fehlers willen, sondern wirklich zu sagen, wenn wir einen Fehler machen, dann stellen wir sicher, dass wir daraus lernen und wir machen ihn halt nicht nochmal.
Absolut. So, ja?
Also dass das kein Happy Diary der Fehler ist, sondern wirklich Fehler dabei helfen, dass wir lernen als Organisation.
Absolut.
Und auch als Mitarbeiter.
Also das soll keine Einladung werden zum permanenten Scheitern. Das wäre auch nicht zielführend. Es soll eher eine Einladung sein, einen anderen Umgang zu finden, wenn das mal passiert. Mhm. Das heißt aber auch, dass man im Vorfeld alles Machbare tut, um nicht zu scheitern und trotzdem sozusagen milde mit sich ist, ja, Selbstmitgefühl vielleicht auch zeigt, wenn trotz aller guter Vorbereitung es mal nicht dazu führt, den Misserfolg zu vermeiden. Das ist menschlich, glaube ich, dass wir alle mal an einen Punkt kommen, wo wir falsche Annahmen getroffen haben und die Dinge dann nicht so gelingen, wie wir uns das gewünscht hätten.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, was passiert halt, wenn wir nicht den Raum für Fehler geben im Unternehmen? Was sind dann die Konsequenzen?
Eine Angst- und Misstrauenskultur vielleicht. Ja, also wenn Fehler zum Beispiel immer sanktioniert werden, bestraft werden, zu hohe Erwartungen gestellt werden, dann habe ich ja irgendwann gar keinen Mut und gar kein Zutrauen mehr, vielleicht auch in mir einfach mal Dinge anzugehen, unkonventionelle Wege zu finden, neue Lösungen auszuprobieren. Und das führt dann zu dem eben schon erwähnten Stillstand. Und eine Weiterentwicklung ist dann auf Dauer einfach nicht möglich. Auch macht das was mit Mitarbeitermotivation letztendlich. Ja, also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können in einem Unternehmen wachsen, sie können sich weiterentwickeln, sie werden in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen gesehen und die müssen nicht perfekt sein und sie kriegen Support und Unterstützung, um dazuzulernen, weiter sich zu entwickeln. Ich glaube, das macht extrem was mit Mitarbeitermotivation, mit dem Gefühl, eine Verbundenheit zum Unternehmen zu haben und das ist eine einfach absolut wertvolle Ressource.
Keine Reise ohne Rückschläge ist eines unserer letzten Themen. Im Sinne eines Growth Mindsets kann ich natürlich auch diese Rückschläge als Chance sehen. Aber also welche Fallstricke lauern und wie nutze ich die dann vielleicht positiv? Das vielleicht nochmal abschließen. Ne? Also auf welche Anzeichen muss ich vielleicht achten und was tue ich vielleicht, um eben auch mit Rückschlägen dann umzugehen?
Ich glaube, vieles habe ich schon so zwischen den Zeilen erzählt. Das Erste finde ich erstmal, dass man da das normalisiert. Du hast es eben schon gesagt, Growth Mindset berücksichtigt sozusagen auch die Rückschläge oder Rückschläge sind Teil des Growth Mindsets, hast du gesagt. Und dass es total menschlich ist, dass man da, wenn man ein Growth Mindset anstrebt, auch in alte Denkweisen wieder zurückverfällt. Das Thema ist hier Sicherheit, es ist eintrainiert. Wir rufen das zum Teil ja automatisch ab. Wir sind uns ja nämlich immer bewusst, was für Denkweisen, Überzeugungen uns da treiben, dass wir uns in einer bestimmten Situation so verhalten, wie wir uns verhalten. Und diese Automatismen zu durchbrechen, braucht einfach ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, ein gewisses Maß an Ressource, die man da rein investiert auch. Und dafür empfiehlt es sich halt, das an kleinen Stellschrauben in einem sicheren Umfeld, was vielleicht nicht so viel Stress produziert, auch das hatte ich schon gesagt, dass Stress gerne dazu führt, dass man in alte Denkmuster wieder zurückverfällt. Also, dass man sich auch da einen relativ sicheren Raum mal aussucht, in dem man das Gefühl hat, man kann mit neuen Verhaltensweisen, die ja das Resultat von den Denkweisen sind, einfach experimentieren und ist neugierig darauf, welchen Effekt sie haben. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die hilft, auch mit Rückschlägen gut klarzukommen, auch zu schauen, auch vielleicht und zu beobachten, dass auch andere diese Rückschläge haben und dass wir nicht immer in unserer besten Growth-Mindset-Performance unterwegs sind. Auch das hilft wieder, Verbindungen zu sehen und zu relativieren, dass es nicht immer eine Entscheidung ist von entweder oder, sondern einfach es Schattierungen gibt, die eher grau sind.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal deine wichtigsten Punkte für die Entwicklung eines Growth-Mindsets festhalten, beziehungsweise halte du bitte da die wichtigsten Punkte jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit, damit sie sich auf die Reise begeben können und stärker Richtung Growth-Mindset streben.
Ich glaube, zum einen ist das, dass man Lernen sozusagen für sich als Priorität festlegen sollte, dass man sozusagen darauf hinstrebt, Entwicklung als eines der Hauptziele für sich selber, aber auch für ein Team setzen sollte. Dann haben wir die zwei Punkte, die du eben auch adressiert hast, von Fehlerkultur und Feedback. Also das Thema Umgang mit Scheitern mal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, wie gehen wir eigentlich mit Fehlern längerfristig um und wie schnell können wir diese frustrierenden Situationen, die Scheitern ja auch mit sich bringt, überwinden und wieder gut handlungsfähig werden. Das Feedback, wie gesagt, eben schon, ja, nicht als Kritik anzusehen, die mich persönlich angreift, sondern eine Chance bietet, daran zu wachsen. Und Reflexionsfähigkeit. Ja, ich glaube, wenn es eine Superpower für Gründerinnen und Gründer gibt, dann ist das Reflexionsfähigkeit. Und das bezieht sich zum einen auf sich selbst natürlich, aber zum anderen auch die Reflexionsfähigkeit, die das Team oder das Business an sich angeht. Und nicht aufgeben, könnte vielleicht auch noch so ein letzter Punkt sein. Immer weiter ausprobieren und einfach die positiven Effekte, die so ein Growth Mindset mit sich bringt, erlebbar zu machen.
Ja. Ich glaube, es ist ja auch ein wichtiges Element, dass man sagt, Mensch, es geht immer noch ein Stück besser. Und wenn ich das quasi auch als mein Ziel sehe, ich kann mich konstant weiterentwickeln und ich habe Lust darauf, mich konstant weiterzuentwickeln, dann wird es bestimmt auch einfacher.
Absolut, davon bin ich überzeugt.
Diane, vielen Dank für die Einblicke in das Thema Growth Mindset, wie wir da hinkommen, was wir tun können, um so ein bisschen unsere alten Verhaltensmuster zu durchbrechen, was uns da hilft, auch dran zu bleiben und welche Chancen sich daraus halt auch bieten. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Leben, was wir dann führen können. Von daher vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne, hat mir total Spaß gemacht. Vielen Dank, René, für die Einladung.
Und ich danke auch euch, die ihr zugehört habt mal wieder bei uns im Podcast von fürgründer.de. Ich hoffe, dass auch ihr jetzt ein paar Dinge mitnehmen könnt. Wir haben auch eine Folge zum Thema Selbstreflexion im Podcast schon gehabt mit Thomas Mangold. Vielleicht da auch ein ganz kleiner Tipp, was ihr jeden Abend machen könnt. Malt euch vielleicht so drei Smileys auf, einen lachenden, einen so okay Smiley und einen weinenden oder einen verärgerten Smiley oder was auch immer und legt den einfach mal am Abend vor euch hin, bewertet mal den Tag, schaut, welchen Smiley ihr da geben würdet und schreibt euch eine Sache auf, die ihr vielleicht morgen dann anders macht, damit aus dem weinenden oder aus dem neutralen Smiley ein lachender Smiley wird. Auch in diesem Sinne könnt ihr vielleicht ganz, ganz kontinuierlich und in kleinen Schritten auch an eurem Growth-Mindset arbeiten. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Anregungen habt zum Podcast, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und sage einfach bis zur nächsten Woche und viel Erfolg bei euren Vorhaben.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.